Bitte schlagt mit mir das Markus-Evangelium auf, Kapitel 13, die Verse 14 bis 31. Kapitel 13, Markus, Kapitel 13, die Verse 14 bis 31. Bevor wir das jetzt lesen, möchte ich euch nur sagen, wir werden vielleicht nicht durchkommen. Wir haben heute ein enges Zeitfenster. Wir werden vielleicht nicht alle fünf Punkte schaffen. Wenn es klappt, werde ich durchpredigen, aber wenn nicht, dann, naja, dann nicht. Erinnert euch dran, wir sind in der Fortführung von dem, was vor 2 Wochen gepredigt wurde. Das waren die Verse 1 bis 12. Es ging um die Prophezeiung bezüglich der Zerstörung Jerusalems. Und hier sind wir erneut in diese tiefen Wasser der Prophezeiung des Herrn. Und die sind 2 Dinge, die hier im Blick sind. 2 Ereignisse. Das Ereignis der Zerstörung Jerusalems, die in dem Jahr 6, also vom Jahr 68 nach Christus bis 70 nach Christus. Und das zweite Ereignis ist die Wiederkunft Christi, die jetzt noch aussteht. Lasst uns diese Verse der Schrift lesen und sie gemeinsam betrachten. Markus 13, die Verse 14 bis 31. Das ist Gottes inspiriertes Wort. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung, von wem durch den Propheten Daniel geredet wurde, dastehen seht, wo er nicht soll, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Wer aber auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sein Gewand zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es keine gegeben hat, von Anfang der Schöpfung, die Gott erschuf, bis jetzt, und wie es auch keine mehr geben wird. Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Und wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, oder siehe, dort, so glaubt es nicht. Denn es werden Falsche treten und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ihr aber habt Acht, siehe, ich habe euch alles vorher. Aber in jenen Tagen, nach jener Drangsal, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht mehr geben. Und die Sterne des Himmels werden herabfallen und die Kräfte im Himmel erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel aussenden und seine Auserwählten sammeln von den 4 Windrichtungen, vom äußersten Ende der Erde bis zum äußersten Ende des Himmels. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig und wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so erkennt, dass er nahe vor der Türe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Soweit das Wort des Herrn. Lass uns beten. Dass du uns dienst durch diesen Abschnitt der Schrift, dass du uns Klarheit schenkst, dass du uns hilfst, ein Volk zu sein, das vorbereitet ist auf die Tage, die kommen, dass du uns hilfst, ein Volk zu sein, das leben kann in dem Griff der zweiten Wiederkunft Christi, des zweiten Kommens Christi, und dass wir nicht über dem Wort sitzen, sondern unter dem Wort. und dass wir dich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das bitten wir im heiligen Namen Jesu. Amen. Mit Prophezeiungen, wie in aller Schrift, haben wir zwei Herausforderungen. Die erste ist Interpretation und das zweite ist die Anwendung. Interpretation und Anwendung. Wir müssen hart arbeiten, um zu verstehen, was die Schrift lehrt, und wir müssen uns auch bemühen, dass wir auch das nehmen können und praktische Instruktionen aus unserem für unser tägliches Leben daraus ziehen können. Und auch wenn die Definition dieser zwei Aufgaben leicht ist, so ist es schwer, es zu tun. Prophetische Literatur gibt uns einige Schwierigkeiten, wie zum Beispiel die Perspektive. Prophezeiungen sagen die Zukunft vorher. Und die Zuhörerschaft hat vielleicht nicht dieselbe Perspektive wie der Autor dieser Schrift, der natürlich alles weiß, was kommen wird. Die biblische Prophezeiung macht einmalige Dinge und lasst mich sie führen Ereignisse, die in der Zukunft liegen, werden zusammengefasst. Es werden Ereignisse zusammen vorhergesagt, die werden gemeinsam erwähnt in der Prophezeiung, als wären sie ein Event. Um es praktischer zu machen, möchte ich euch eine Illustration zeigen, was diese Verkürzung zeigt, diese prophetische Verkürzung. Stellt euch vor, ihr seid in einem Gebirge und ihr seht die verschiedenen Bergspitzen in der Ferne. Es ist schwierig zu erkennen, wie weit diese Bergspitzen voneinander entfernt sind. Wenn ihr auf der Spitze eines Berges seid, auf einem der Spitzen, dann könnt ihr in der Distanz sehen, dass natürlich einer nach dem anderen, ihr seht, die Perspektive ändert sich, wenn man auf dem Berg ist, dann sieht man eher, wie weit die Bergspitzen voneinander weg sind. Aber von unten, von der Ferne, sieht es nicht so aus. Und so ist es auch in der Schrift. Und wenn wir jetzt diesen Text von heute betrachten, Markus 13, die Verse 14 bis 31, sind es, wie ich schon zuvor gesagt habe, zwei Ereignisse, wie ich glaube, die hier beschrieben werden. 14 bis 23 ist die Zerstörung Jerusalems durch die Hand von Titus im Jahr 68 bis 70. Und dann, danach oder hinterher, nach diesen Drangsalen, wie es heißt, sind dann die Verse 24 bis 31, haben wir die Prophezeiung des zweiten Kommens Christi am Ende der Welt. Das sind zwei verschiedene Ereignisse, offensichtlich, denn das eine muss erstmal stattfinden, das andere hat bereits stattgefunden. Wenn wir diese zwei Ereignisse interpretieren, dann ist es grundlegend, dass wir vorsichtig sind und dass wir auch es zulassen, dass unser Verständnis dieser Dinge aus der Bibel gezogen werden, die auch an anderer Stelle zu finden ist. Denn wir möchten den Text so verstehen, wie Christus ihn verstanden hat. Ich habe eine starke Verpflichtung im Herzen, dass ich nicht alle Antworten habe, die in dieser Prophetie zu suchen sind. Es gibt Dinge, die noch immer verborgen sind, aber die Prophezeiung hat ja einen Zweck. Und der Zweck von Jesus, uns diese Prophezeiung zu geben, sind zwei Dinge, wie es scheint. Zum einen will er seinen Jüngern helfen, dass sie vorbereitet sind für die kommenden Tage. Und das zweite, auch in Erwartung zu leben, in Erwartung seines Kommens. Auf die kommenden Tage vorbereitet zu sein, was auch immer kommt, von einem ethischen Standpunkt aus, auch zu leben in der Erwartung seines Kommens. Und die Art, wie ich das heute deutlich machen will, ich werde wieder auf die Imperative Acht haben. Und auf die Weise den Weg nachfolgen, den Jesus in seiner Ansprache bringt. Es sind 5 Imperative, die im Text zu finden sind, heute Morgen, achten will. Und die ich in einigen Worten erklären will. Vers 14 ist der Imperativ, ist fliehen. Der Imperativ ist fliehen, fliehe. Vers 18, der Imperativ zu beten. Der Imperativ zu beten. Vers 21, der Imperativ, glaub es nicht, glaubt nicht an falsche Messiasse, glaubt nicht falschen Christusen. Und Vers 23, habt Acht, seid wachsam. Und Vers 28, lernt das Gleichnis, lernt. So lasst uns den Text gemeinsam betrachten. Wie wir zum Vers 14 kommen, sind wir konfrontiert mit einem mysteriösen Titel, nämlich den Gräuel der Verwüstung. Und wie ich in der Gemeinde aufgewachsen bin, habe ich über verschiedene biblische Texte gehört, und wenn es dann um den Gräuel der Verwüstung ging, dann war es der Titel für ein Ding oder eine Person, die mir Angst eingejagt hat. Ein Titel, der ziemlich Gewicht hat. Und Jesus sagt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung seht, wo er nicht stehen soll, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wir müssen uns fragen, die einfache Frage, die jede klardenkende Person stellen muss, über was reden wir hier? Das sieht sehr kodiert aus, kryptisch. Er scheint davon auszugehen, dass wenn wir es sehen, dieses Gräuel der Verwüstung, dann werden wir wissen, dass wir es gesehen haben. Nun, ich denke, dass Jesus seine Karten offen hinlegt und dass er davon ausgeht, dass seine Zuhörer auch Leser der Bibel sein werden. Und denn wir haben ja diese Einfügung, wer es liest, der achte darauf. Das ist nicht die ursprüngliche Sprache von Jesus, sondern es ist auch eine Sprache, die aus dem Alten Testament genommen wird. Dieses Gräuel der Verwüstung wird bereits in Daniel erwähnt. Daniel Kapitel 9, Vers 27. Auch Daniel 11, Vers 31. Und Daniel 12, Vers 11. Das ist kein neues Thema. Und in der Verwendung von dieses Begriffs, da weist der Begriff auf ein Sakrileg hin. Ein entweihender Akt. Etwas, das für heilige Zwecke gedacht war, wird nun unrein gemacht und wird unbrauchbar für geistliche Zwecke. Macht es das irgendwie deutlicher? Das ist etwas, das getan werden kann, um etwas zu entweihen und verwüsten. Der Gräuel der Verwüstung. Und wenn die jüdischen Leute diesen Text betrachteten in ihrer Geschichte Tag für Tag, da gab es in 168 vor Christus eine Begebenheit, wo sie dachten, das ist ein Gräuel der Verwüstung, als Antiochus, Epiphanus kam und in den Tempel hineingegangen ist, und er hat ein Götzenbild errichtet, um dort auch Weihrauchopfer darzubringen. Und auch Schweine zu schlachten und zu opfern, das sind unreine Tiere. Er hat Schweine geopfert auf dem Altar. Er hat den Tempel benutzt, als wäre er unrein. nicht brauchbar für geistlichen Gottesdienst. Und so hat das jüdische Volk in 1,68 da haben sie gedacht an die Sprache des Propheten Daniels und haben einen Kontext dafür gehabt, für diese große Entweihung, die geführt wurde. Der Tempel war nicht mehr geeignet, um den Gottesdienst zu beherbergen. Und wenn Jesus das sagt, dann geht er davon aus, dass die Leute etwas da auch wahrnehmen werden. Und Jesus prophezeit ein anderes Ereignis, eine andere Gelegenheit, nicht nur etwas Vergangenes, sondern etwas, was noch kommen wird in dem Leben der Jünger. Ein großes Sakrileg, das kommen wird. Und im Kurs der Geschichte haben wir ein anderes Beispiel, was sehr ähnlich ist. Ihr seid vielleicht vertraut mit dem römischen Imperator Caligula, der dafür bekannt war, dass er Kinder über die Klippe werfen ließ und noch viele andere Perversitäten getan hat. Er war ein Monster von einem Menschen. Und er war der Imperator des römischen Imperators und er wurde schließlich für seine Bosheit besiegt durch Heiden. Er wollte auf demselben Altar eine Statue von sich selbst aufstellen. Ein anderes Groll der Verwüstung, das dort stand, wo es nicht stehen sollte. Und wenn ihr weiter fortgeht in der Geschichte, nur wenige Jahre später hat diese Prophezeiung der Jünger, da ist ein besonderes Ereignis, das kam. Im Jahr 68 bis 70 kam Titus, ein römischer General, hat die Stadt überwältigt von Jerusalem. Dies wird in Josephus beschrieben. Es ist sehr irritierend. Es ist nicht nur, dass der Tempel zerstört wurde. Haben nicht nur Feuer gelegt, sondern sie haben auch geschrien. Denn der Tempel ist in Flammen aufgegangen und die Menschen drin haben geschrien. Es war tragisch. Es war aber nicht nur das. Es war ein Genozid, ein Völkermord, der an den Juden stattgefunden, vollzogen wurde. Die ganze Stadt wurde platt gemacht. Nicht einer hat überlebt. Keiner wurde verschont. 2 Millionen Leute wurden massakriert in der Stadt Jerusalem. Und das war vielleicht eine etwas übertriebene Nummer, aber ihr müsst erkennen, was das für die Juden bedeutet hat. Die Mauern, die Nehemia aufgebaut hatte, wurden komplett niedergerissen. Nur ein paar Türme wurden stehen gelassen. Die ganze Stadt wurde eingeebnet. Jeder, der vorbeikam, hätte sich gewundert, wo ist dieser Platz jemals bewohnt worden? Das ist das Ereignis, auf das Jesus hinweist und das er prophezeit in den Versen 14 bis 23. Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, dass sie eine Sicht haben auf ihre religiöse Praxis, dass nicht Jerusalem oder Tempel zentriert ist, sondern eine, die wahrnimmt, dass ihre Hoffnung im Evangelium Jesu Christi liegt und dass das Volk versteht, wenn all ihre ganze Welt komplett niedergerissen wird und zusammenbricht, dass ihr Glaube doch bleibt. Deswegen kam diese Prophezeiung, dass sie vorbereitet sind, um die kommenden Tage durchleben zu können. Und in diesem Kontext ein schreckliches Ereignis, das geschehen ist, dass Jesus ihnen auch sagt, das erste Imperativ, inmitten dessen, wenn ihr das seht, wenn ihr diese Gräuel der Verwüstung seht, wenn das im Tempel auftaucht, flieht. Rennt um euer Leben. Versteckt euch in den Bergen. Das ist das Porträt, das hier gezeichnet wird. Setzt eure Hoffnung nicht in die Zitadelle und die Mauern der Stadt, sondern rennt. Das sagt Jesus ihnen. da ist kein Kommentar, bleibt und kämpft, kämpft für Freiheit und Gleichheit, nein. Sucht Sicherheit, nehmt eure Frauen und Kinder und rennt. Nehmt nichts von eurem Haus, wenn ihr auf dem Dach seid, geht einfach. Nehmt nicht mal euer, wenn ihr in den Feldern seid, geht nicht zurück, sondern rennt um euer Leben. Das ist seine Aufforderung an sie. Ihr müsst das tun. Und warum legen wir Wert darauf? Weil die Gemeinde hat oft in Zeiten gelebt, wo die Christen verfolgt wurden. Und sie hatten Feinde vor den Toren. Und Christen haben die Frage gestellt, können Christen fliehen? Ist es nicht unchristlich, wenn man flieht? Wenn man um sein Leben flieht? Oder ist es nobler, wenn man im Fanatismus einfach nur den Kopf darbietet und sagt, hier bin ich, lass mich Märtyrer sein. Und die Gemeinde hat diese Frage auf verschiedene Weise beantwortet über die Jahrhunderte hinweg. Manche haben haben Leiden erlebt, aber Jesus sagt hier, euer Leben ist wichtiger, um den Tempel zu erbauen, den weltweiten Tempel, als ihr müsst die gute Botschaft weitergeben und deswegen flieht, rennt. Es gibt eine Ethik hier, die mir offenbart wird und zu dir, dass das Volk Gottes besorgt sein sollte, nicht einfach nur nach Martyrium streben sollte, sondern das Leben bewahren sollte, um des Evangeliums willen. Flieht. Das ist der erste Imperativ. Und Vers 18, wie wir weitergehen, sehen wir, wie dringlich seine Ausdrucksweise ist in dieser Situation, in der kommenden Zerstörung der Stadt. Er sagte ihm bereits, dass sie die Stadt hinter sich lassen sollten. Und er kommentiert auch sogar schwangere und stillende Mütter und sagt, wehe ihnen an diesem Tag. Denn fliehen zu müssen, jede Mutter oder auch Vater, der ein Kind um sich kümmert, das ist nicht einfach, oder? Mit einem Kind in eurem Arm zu fliehen. Sich zu verstecken mit einem schreienden Kind, das ist nicht einfach. Wehe ihnen. Das ist bedeutsam. Und Jesus sagt etwas macht etwas Interessantes hier noch. Er instruiert sie zu beten. Inmitten, was für viele Menschen das Ende der Welt sein sollte, betet. Dass es nicht im Winter geschehe. Und wenn ihr das durchlest, denkt ihr, Jesus, du hast das prophetische Wissen, weißt du nicht, wann das passiert wird. Und ich denke, wir können einfach sagen, er sagt einfach, dass unsere Gebete einen Wert haben, auch in dem, was noch passieren wird. Er ermutigt sie zu beten, dass es nicht im Winter geschehe. Er nimmt die Gedanken seiner Jünger und sagt ihnen, inmitten der Zukunft, eine Zukunft, die ihr erwartet, es wird schlimm werden, es wird voller Herausforderungen sein, ihr solltet ein betendes Volk sein. Und darum beten, dass Gott sein Volk bewahrt, und dass die Gefahren verringert werden. Und wenn er hier sagt, betet, dass es nicht im Winter passiert, denkt mal, ihr habt euer Haus verlassen und Jesus sagt, geht nicht mehr zurück und holt euren Mantel. Stellt euch vor, ihr geht und seid in den Wintern, in den Bergen und es heißt in der Geschichte, die Christen sind geflohen. Auch in Perea, in den nördlichen Bergen. Die Pella-Berge. Und das im Winter? Das macht es sehr, sehr schwierig. Und noch mehr. Jesus sagt einfach, betet dafür, dass die Tage, die schon schwer sein werden, dass sie für sein Volk ein Gebetsobjekt sein sollen. Betet für den Herrn, dass er diese Ereignisse lenkt zum Wohl seines Volkes. Prüft eure Herzen und denkt an euer eigenes Gebetsleben. Wie oft betet ihr über kommende Nöte, die ihr erleben werdet, Dinge, von denen ihr wisst, was kommen wird. Ihr wisst nicht, wie es werden wird, aber betet für diese Dinge. Wir beten sicher in die, wir haben vielleicht Prüfungen, die uns sorgen, aber wie oft betet ihr für die ganze Gemeinde, für kommende Schwierigkeiten, für die Gemeinde physisches Leiden, für wirkliche Nöte? Jesus belehrt uns, dass wir beten sollten. Das sollte ein Objekt sein, das unsere Gebetszeit dominiert oder zumindest zum Teil beanspruchen sollte. In Vers 21 kommen wir zum dritten Imperativ. Glaubt nicht an falsche Christusse. Glaubt nicht an falsche Christusse. Jesus sagt seinen Jüngern hier, dass es sicher ein Tag kommen wird, dieser Tag mit all diesen Ereignissen, wo die Stadt letztlich zerstört werden wird. Und inmitten dessen ist es gewiss, dass da Männer sein werden, die Macht erstreben werden und die sich selbst und andere als falsche Christusse ausgeben und falsche Propheten ausgeben werden. Um dessen Willen, dass Christen dazu gebracht werden, ihnen nachzufolgen. Das klingt besonders boshaft, aber im Kontext der Geschichte ist es nicht einmalig. Das ist sogar ziemlich regelmäßig. Wenn eine Tragödie geschieht in der Geschichte, scheint es immer, dass jede tragische Begebenheit eine wunderbare Gelegenheit ist für die Verdorbenen, sich selbst. Ich gebe eine kurze Erklärung von dem, warum ich sowas sage. Ihr seht, es war in der Zwischenzeit zwischen den zwei Weltkriegen, wo die Deutschen diese Inflation hatten. Die Leute hatten kaum Geld und hatten viel Not. Ihr Geld war fast nichts wert. Da waren Männer, die waren arbeitslos und die hatten viele Nöte. Die Familien waren zerbrochen und auch zunehmend durch Alkoholismus. Die Männer arbeiteten nicht und deswegen gingen sie in die Wirtschaften und verbrachten ihre Zeit mit Bier trinken. Und die Deutschen nach vielen Jahren begannen nach einem Retter zu suchen. Einen Heiland. Das ist Teil der Geschichte. Sie suchten nach einem politischen Führer, der das wieder umdrehen könnte, der das Volk in Deutschland wieder einsetzen würde. Auch die Demütigung, die sie nach dem Ersten Weltkrieg hatten, dass sie nun erobert waren. Ein Volk, das nun unter dem Gewicht der Restriktionen oder der Reparationen litt. Auch bezüglich des Ersten Weltkriegs. Das Volk wollte jemanden, der aufsteht, der aufsteigt, einen starken Führer. Und so war, dass Deutschland wieder fit, wieder stark werden möge als Nation. Natürlich ist es normal und verständlich, dass das Volk das sich so gewünscht hat. Ihr sehnt euch als Menschen nach Wohlstand, nach Wohlergehen. Und dann kamen verschiedene faschistische und sozialistische, und dann gab es einen Mann, der schließlich aufstieg, Adolf Hitler, ein falscher Prophet. Es war ein Prophet des Antisemitismus und des Hasses. Er versprach falschen Wohlstand. Er versprach in sich selbst natürlich, er versprach Rettung für das deutsche Volk. Das ist nicht einmalig in der Geschichte, es ist normal. Und Jesus zeigt das als eine historische Realität, dass das Volk Gottes eine Gewissheit war, dass sie konfrontiert seien mit falschen Messias und mit falschen Rettern. Er warnt sie davor. Glaubt nicht den falschen Messiasen. Er bereitete sich darauf vor. das macht ziemlich Sinn. Die Jünger sahen, wie Jesus gegangen ist, in die Herrlichkeit aufgenommen und wussten, er würde wiederkommen. Sie sahen, wie er kam und erwarteten, dass er wiederkommt. Und in diesem Tag, wo große Inflation war, hat Christus sie doch verteidigt. Glaubt nicht an die falschen Messiasse, sondern wendet Weisheit an. Seid skeptisch gegenüber weltlichen Führern. Was meine ich damit? Das heißt nicht, ihr solltet alle skeptisch sein, aber ihr solltet jeden Mann am Wort Gottes prüfen. Und Jesus gibt ihnen Offenbarung, mit dem der Mann geprüft werden kann. Ich denke, wir werden das heute Morgen nicht sehen, aber Jesus beschreibt sein Wiederkommen. Wir werden das nächste Woche betrachten. Aber Jesus sagt, es wird begleitet, Vers 24, durch kosmische Ereignisse. Das heißt, die Sonne wird verfinstert und der Mond wird sein Licht nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen. Das ist unbestreitbare Dinge, die geschehen. Die werden seinem Volk gegenüber deutlich sein. Aber es gibt auch ein anderer Beweis, nämlich das Senden von Engeln oder Boten, um alle Auserwählten, von Gottes Volk aus den vier Enden der Erde zu sammeln. Aber in jedem Fall, was Jesus sagt hier in Vers 21 und den folgenden, glaubt nicht den falschen Christussen. Macht das nicht. Prüft sie. Prüft sie am Wort Gottes. Steht fest und erwartet, dass sie kommen werden. Seid keine Dummköpfe. Seid ein geheiligtes Volk, das Weisheit hat, um auch diese Behauptungen der falschen Lehrer zu prüfen. Und ich denke, wir können schließen. Damit nächste Woche auch weitergehen. Der vierte Imperativ, seid wachsam, habt Acht, Vers 23. Jesus hat diese ganze Prophezeiung hier durchwandert und in Vers 23 sehen wir, wie Jesus seinen abschließenden Ausspruch bringt in diesem Abschnitt und er sagt, seid wachsam, habt Acht. Er ermutigt sie, es zu kultivieren, dass sie sein Wort in ihrem Herzen bewahren. Dass sie nicht Schafe sein ohne Sinn, sondern dass sie wachsam sein. Das ist eine Aufgabe, die er seinen Jüngern stellt. So wie ein Wächter am Tor steht mit einem Schild und einem Speer, dass er wachsam sein sollte. Dass sie nicht überraschend überwältigt werden. Dass wir ein Volk sein sollen, das voller Weisheit sei und nicht Dummköpfe. Dass wir nicht überwältigt werden, überrannt werden. Ich möchte das ganz kurz betrachten und die einfache Frage stellen. Ermutigt Jesus als Christen uns hier, dass wir ständig im Internet sein, um Seiten anzuklicken, wie zum Beispiel diese Woche ist in China was passiert, wo sie dachten, es ist eine Gräuel der Verwüstung in China oder das ist passiert, Prophezeiungswächter, gibt im Internet ja ganz viele Seiten. Aber ich denke nicht, dass das die Aufforderung von Jesus ist. Es gab immer Leute in der ganzen Kirchengeschichte, die immer die ganzen aktuellen Ereignisse interpretieren wollten. Das ist nicht nur aktuell so. Wenn du viele Interpretationen unserer heutigen Zeit prüfst, dann ist das schwierig. Und Jesus ermutigt uns, dass wir sein Wort ernst nehmen und in dieser Zeit feststellen, dass wir keine Gruppe von Dummköpfen sein, die Schafe sein, die den Zähnen der Wölfen ausgesetzt sind. Ich möchte, dass ihr realisiert, dass Jesus diese Dinge als pastorale, seelsorgerliche Aufforderungen gibt. Dass wir ein Volk sein, das in der Lage ist, in jedem Lebenslage zu leben. Und so schreckliche Dinge wie die Jerusalem-Zerstörung war oder auch Dinge, die noch kommen werden in den Zeiten vor uns, dass wir darauf vorbereitet sind. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Schriften, die du uns gegeben hast, wie du um uns sorgst als dein Volk. Wir bitten, dass du uns Verständnis schenkst, dass du uns stark sein lässt, dass du uns weise und unterscheidend sein lässt, dass wir dein Wort kennen und dass wir dich lieben und ein Volk des Gebets sein, selbst in furchtbaren Nöten und Anfechtungen. Wir bitten dich, dass du uns die sein lässt, die besorgt sein mit deiner Herrlichkeit, Tag für Tag. Und dass wir den Tag deines Kommens erwarten und dass wir davon ergriffen sein. Wir bitten das im Namen Jesu. Amen.